Denn Masterarbeit bereitgelegt. Muss ich spielen.
Super, die Masterarbeit hast du bereitgelegt. Das ist toll. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Krischkes, Krischkes, Krischkes. Im Dreierpack, ihr seht es.
Frag die Kris.
An unserer Seite unsere liebe Tochter Dr. Diana Krischke. Schönen guten Abend.
Hallihallo.
Haben wir hier den Wolfgang Krischke, den Hofreitmeister.
Auch schönen guten Abend. Und meine liebe Frau Christine Krischke, die Direktorin der Fürstlin-Hofreitschule.
Das ist moi, das bin ich.
Heute Abend geht es mal um ein Thema, das uns eine lange, lange, lange Zeit beschäftigt hat und das wir eigentlich hier in Deutschland angefangen haben. Also wenn wir vom Werberfeld sprechen, dann dürfe ich, glaube ich, sagen, den Mist haben wir hier angeschleppt und angefangen. Alle, die damit infiziert sind, wir sind schuld.
Ja, wir haben es aus dem Labor entlassen.
Die ersten Pferde.
Ja, tatsächlich wollen wir diesmal wieder eine Folge machen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und die Krischkes und die Berberpferde heißt das Thema. Und dazu habt ihr uns ein paar ganz tolle Fragen gestellt. Es sind auch diesmal nur 3,5 Seiten. Das heißt, wir werden in diesem halben Stündchen durchkommen.
Aha. Wenn wir davon alles erzählen, was wir so wissen.
Lasst uns mal gleich ein bisschen persönlich beginnen. Laura Sophie von Gerstorf fragt uns, wie seid ihr auf diese Rasse gekommen und wo liegen ihre Vorzüge? Und Martina Reinlich fragt, was fasziniert euch so an dieser Rasse? Welche Pros und Kontras sollte man über diese Pferde wissen? So, was fasziniert uns so an Berberpferden?
Also wie wir dran gekommen sind, das kann ich erst mal erzählen. Ich habe einiges gehört von Berbern und auch gelesen. Sadko Solinski damals hat Reiter, Reiten, Reiterei, glaube ich, so heißt das Buch, hatte damals einige positive Seiten über diese Pferde geschrieben und er kannte sie aus Südfrankreich. In Deutschland gab es diese Pferde zu der Zeit noch nicht wieder, muss man sagen. Früher gab es die ja mal in Deutschland. Und irgendwann sind wir nach Südfrankreich gefahren, wollten Andalusier kaufen, weil in Spanien Pferdepest war.
Den Export von Pferden.
Man konnte keine Pferde aus Spanien kaufen. Sind wir nach Südfrankreich gefahren und wollten Andalusier kaufen und kamen zu einem Pferdehändler. Dort standen Berber. Und zwar genauso viele wie Andalusier. Und dann sind wir nach Hause gefahren mit einem Andalusier und 3 Berberpferden. Und so hat das angefangen.
Das war 1990, ne?
1990 war das ganz genau. Das waren die ersten Pferde.
Da diesen
Pferdehändler gibt es tatsächlich noch.
Ja.
In der Nähe von Saint-Marie-de-la-Mer, bei Nîmes.
Ja.
Ist der, und da sind wir das erste Mal in die Camargue gefahren und da gibt es Moskitos, die sind so groß.
Noch größer.
Also so groß. Haben wir in unserem Ford Granada auf dem Rücksitz geschlafen. Also wir hatten es damals sehr rustikal.
Ja. Naja, aber
wir waren begeistert von den Pferden.
Naja, sie waren natürlich auch etwas völlig, völlig Neues. Also wenn man so etwas erleben und entdecken darf, etwas Neues, Altes. Ja, und dann ging das eigentlich los mit diesem Berberfieber. Dann haben wir diese Pferde geholt. Wir haben damals davon gelebt, Pferde zu trainieren und zu verkaufen. Und konnten uns dadurch natürlich einen exklusiven Markt schaffen mit diesen Pferden und um diese Pferde herum und so sind in dieses Fieber reingekommen und das hat uns bis heute eigentlich nicht losgelassen. Was ist so besonders an diesen Pferden? Der Charakter. Das sind unfassbar charakterstarke Pferde.
Die passten damals auch richtig gut zu uns. Wir kamen ja vom Westernreiten,
ja,
und haben für uns die iberische Reitkunst entdeckt. Dabei geholfen hat uns in großen Stücken unser lieber Mentor Richard Hinrichs, der uns wiederum die klassische Reiterei näher gebracht hat. Aber wir waren immer so ein bisschen eine alternative Reitkunst. Ich will es nicht ganz so streng, ich will es nicht so reglementiert. Bei mir braucht es nicht hundertprozentig am Zügel zu gehen, es soll mehr in Selbsthaltung laufen. Also wir waren immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und da kamen uns die Berberpferde eigentlich ganz recht. Der Andalusier, den wir da gekauft haben, zeitgleich, der war wahnsinnig weit ausgebildet. Von dem hat Diana damals in ihren, wie alt warst du, 8, 9 sowas?
In der Arispado, ne?
In deinen Kinderjahren Einerwechsel gelernt, Piaffieren gelernt und Passagesitzen gelernt. Wir übrigens auch.
Ja, war unser großer Lehrmeister. Unser
großer Lehrmeister. Der war auch schon 14 oder irgend sowas, als wir den gekauft haben.
War klein, der war nicht größer als die Berber, da 1,54 oder sowas. Der war ganz klein.
Ja.
Aber ein ganz starkes Pferd. Naja, nichtsdestotrotz. Ich denke, erste Frage ist beantwortet. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir wohl die nächsten 5 Wochen noch ein bisschen was erzählen.
Ich möchte wissen. Naja, also ganz kurz noch, ganz kurz. Ja. Also diese Faszination war ja, weil sie so anders waren, weil sie ja wirklich. Manch einer war so eine harte Nuss zu knacken, weil die gesagt haben, nee, du bist nicht mein Herrchen und mit dir will ich gar nicht reden. Ne? Und das musste man sich ja auch erstmal erobern. Und ich glaube, das hat das erstmal diesen Reiz auch ausgemacht, zu sagen, wie kommt man denn an die Tiere ran? Also das war wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Weil vorher, wenn man von den Quarters das kennt, oder wir hatten ja auch alle möglichen Mischlinge, arabische Pferde und sowas, die waren noch ein bisschen anders. Also die waren eher so zugänglich zu, ach, jetzt reitest du mich, okay, dann reite du mich halt. Aber das haben die Berber nicht gemacht. Da kommen wir gleich nochmal zu.
Man muss auch dazu sagen, dass diese Pferde, mit denen wir damals in Berührung kamen, ausschließlich Originalimporte waren. Die ersten kamen aus Tunesien und später aus Algerien. Und die wurden alle sehr traditionell gehalten.
Ausgefesselt, also in Fußfesseln gehalten.
Ja.
So. Ja, Dr. Philipp Wirz, unser lieber Museumskurator, hat auch eine Frage gestellt. Möchtet ihr ein paar Anekdoten und Beobachtungen von euren Besuchen in Nordafrika erzählen? Wie habt ihr die dortigen Reitkulturen wahrgenommen? Das ist, wenn man mit dem deutschen vermenschlichenden, weichspülgender, vegetarisch, veganen Whataboutism dahin fährt, erstmal ein totaler Kulturschock. Die Pferde haben es in unseren Augen nicht gut. Die werden nicht gut gehalten, die werden nicht gut gefüttert, die werden katastrophal geritten, gezäumt, gesattelt, behandelt mit Feuer, kauterisieren. Also wir haben da Sachen gesehen, Leute, ihr macht euch keine Vorstellung. Pferde, Hengstchen, junge Hengste, ganz temperamentvolle Hengste, die, damit man sie zum Markt führen kann, an 3 Beinen gefesselt sind miteinander, also so ums Eck.
Beide Vorderbeine
zusammen und dann ein Hinterbein da dran. Da kann der dann keinen Unsinn machen. Der humpelt dann neben Papi her, die 10, 15 Kilometer bis zum Markt. Also wir haben wenn die verladen.
Naja, wenn wir jetzt, das wäre mal ein extra Abend, nur davon zu erzählen, Erlebnisse, die wir gehabt haben, wie die verladen wurden, wie die gefahren werden dort, wie die eingesetzt werden, was man mit den Pferden macht und welche Bedeutung die Pferde haben. Das ist ein
abendfüllendes Programm.
Ja, aber wirklich ein Abend. Das ist nicht eine Stunde, das ist so unfassbar viel. Ich denke, wir sollten die Fragen erstmal durcherzählen und das werden, glaube ich, ganz viele Anekdoten nebenbei erzählen.
Okay. Dann machen wir das so. Daniela Schette kommt als nächstes zu Wort. Für wen eignet sich der Berber? Welche Voraussetzungen sollte der zukünftige Besitzer mitbringen? Ihr sagt ja manchmal, dass Berber ein Menschpferde sind. Als Familienpferd ist er also nicht tauglich. Oder?
Ja, mittlerweile haben wir ja Pferde in der 3., 4., 5. Generation in Deutschland.
Die haben keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht und sie sind anderen Menschen gegenüber auch offen.
Die sind auch nicht so exklusiv gehalten in Deutschland, wie man das in Nordafrika macht. In Nordafrika hat das Pferd einen anderen Stellenwert in der Familie, in der Familie, wo das Pferd wohnt, so muss man sagen. Und dadurch werden die Pferde sehr eigen in Nordafrika, aber in Deutschland kann ich eigentlich sagen, dass die meisten Berberpferde, die hier geboren sind und hier aufgezogen sind,
freundlich
und sich auch von mehreren Menschen reiten lassen. Aber man muss immer noch sagen,
Algerien Mann scharfe Berber bekommen.
Ja. Aber man muss einfach sagen, das Pferd sucht sich schon sehr stark seinen Lieblingsmenschen aus. Mit dem macht es ganz besondere Dinge und mit den anderen ist es bei uns zumindest, die hier aufgezogen sind, tolerant, sagen wir es mal so. Manche sind auch ein bisschen eigen und sagen, will gar nicht von anderen. Aber das ist auch, wie man sie dann hält und aufzieht.
Da hätte ich eine kleine Anekdote, weil ich war ja auch in Marokko in einer Familie, wo mein Baritchen herkommt. Und ich wollte ja eigentlich gerne Genproben nehmen. Also ich bin da hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne Haare von euren Pferden haben, damit ich damit analysieren kann, wo, also wie die Population der Berberpferde so aussieht. Und dann haben die erstmal gesagt, da, gar nichts. Also du kommst jetzt erstmal mit rein und dann durfte ich mit denen sprechen. Und dann, also ich konnte natürlich kein Berber oder sowas. Also die haben tatsächlich, also das war sehr traditionell. Und der liebe Ahmad hat mir dann geholfen, das zu übersetzen und ein bisschen mein Anliegen versucht rüberzubringen. Aber da erstmal siehst du kein Pferd, da siehst, also du kommst überhaupt nicht dran. Du kommst in so ein, also es war ein Dorf, aber man sieht nichts. Das sind alles so halbhohe Gebäude und das, da ist nichts. Da ist wirklich gar nichts. Und in dem Moment, wo sie verstanden haben, dass ich eigentlich ja gerne die Pferdchen nur mal angucken möchte oder sowas, dann sind wir schon los. Und ich habe gesagt, ich mache da ja auch keinen Unsinn mit. Ich kann ja jetzt mit der Genetik nicht losgehen und irgendwas da rauspuzzeln oder so. Dann haben sie das verstanden und dann durfte ich mir die Pferde angucken. Und dann haben sie mitgekriegt, ach, guck mal, die kann ja sogar mit den Pferden um, weil da war dann so ein ganz kleiner, frecher Zweijähriger, der mir immer den Hintern zudrehte. Und ich denke, was will er denn? Er wollte gekrault werden. Also er wollte hinten richtig gekratzt werden und dann hat er Grimassen gezogen und fand das total toll. So, das war das erste Pferd, was ich da überhaupt gesehen habe. Und dann stellte sich so nach und nach raus, dass in jedem von diesen Gebäuden mindestens ein Pferd stand. Also egal wo, zwischen Hühnern, Futtertrögen, keine Ahnung, irgendwo standen überall Pferde. Und das waren dann immer so ganz spezielle Momente, wo die jeweiligen Besitzer dann da hingegangen sind und gesagt haben, du darfst dir mein Pferd jetzt auch angucken. Und genau das spiegelt ja wieder, dass die so Ein-Mann-Pferde sind. Du darfst dir das Pferd, weil ich dir erlaube, mein Pferd anzusehen oder anzufassen sogar, darfst du den jetzt berühren. Und das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Ich glaube, das haben eben diese hier geborenen Pferde nicht mehr so extrem.
Also es ist auch die letzte Fahrt, die wir vor einigen Jahren noch gemacht haben. Wenn du Pferde draußen gesehen hast, irgendwo auf Einzelhöfen, draußen liegenden Höfen und da läuft ein Pferd außen rum, das ist immer gefesselt, das hops da gehobbelt um das Haus herum und wenn du drauf zugehst und willst das fotografieren, es dauert gar nicht lange, da kommt irgendjemand aus dem Haus gerannt. Meistens wird das Pferd wortlos weggeholt, in den Innenhof geholt, dass du es nicht mehr sehen kannst. Wenn du Glück hast, hetzen sie die Hunde nicht auf dich. Und wenn du Glück hast, wird dir auch kein Fluch hinterher geschimpft, was du mit dem Pferd machen willst. Also sie sind sehr, sehr eigen mit ihren Pferden dort unten. Und das ist vollkommen richtig, was Diana sagt. Du kannst da durch die Dörfer gehen, du siehst kein Pferd. Du siehst nur Karrengäule. Aber das Pferd, das Reitpferd, das Fantasiapferd, das kriegst du nicht zu sehen, weil du hast den bösen Blick. Die sind im Innenhof das oder um die Häuser rumgehalten. Die möchten nicht, dass das jemand anderes anschaut, das Pferd.
Also selbst der bewundernde Blick hat ja was mit Neid zu tun und Neid ist der böse Blick.
Ja.
Ja, Sabine Meile möchte ich mal zu einem ähnlichen Thema zu Wort kommen lassen. Der Berber ist der einzige Hund, den man reiten kann. Inwiefern trifft dieser Spruch eurer Erfahrung nach zu? Ich muss sagen, dass meine Berberstute sich in ihrem Verhalten in vielen Dingen von gewöhnlichen Pferden unterscheidet. Besonders die Anhänglichkeit und das Verhalten Menschen gegenüber.
Ja.
Ich bin auch immer wieder von ihrer Nervenstärke beeindruckt. Sie wird eigentlich nie kopflos, handelt sehr überlegt und orientiert sich stark an mir. Sie unterscheidet auch definitiv zwischen mir und anderen. Was unterscheidet eurer Erfahrung nach den Berber in seinem Interieur besonders von anderen Rassen?
Du hast es ganz genau.
Das hast du ganz gut auf den Punkt gebracht.
So
diese
ist es.
Instinktsicherheit.
Ja, Besonnenheit.
Entschuldige, Instinktkontrolliertheit, da habe ich es. Nicht instinktsicher. Das muss zum Beispiel ein Islandpferd sein, das zwischen Vulkanspalten und Eisgletschern alleine gelassen draußen klarkommen muss. So ein Berberpferd hat Obhut, muss aber in den Fesseln und zwischen den Hühnern und da ist auch mal ein bisschen Bauruine und da liegt auch mal ein bisschen Draht rum, der muss immer besonnen sein. Und wer das nicht war in den letzten paar hundert Jahren, der konnte sich nicht fortpflanzen. Die sind also wirklich selektiert auf Besonnenheit im Sinne von Instinktkontrolle. Die haben also ein ganz starkes Ratio, das sagt so, oh Gott, was ist das? Was sagst denn du dazu? Also die tauschen sich gerne aus. und übernehmen nicht die Flucht.
Wir hatten ja vorhin kurz die Frage, für wen ist dieses Pferd eigentlich geeignet? Wir haben die ersten Berberpferde, so die ersten 100, die wir geholt haben, war das Hauptklientel, würde ich mal sagen, Menschen so ab 30 bis 60. Viele Späteinsteiger und Umsteiger. Also, naja, nun waren die Pferde natürlich auch nicht ganz, ganz günstig. Zu der Zeit kostete, sage ich mal, ein Freizeitpferd auf dem Markt 2.500, 3.000 Mark, deutsche Mark damals, gab es vorher noch die andere Währung. Und unsere Pferde lagen dann schon um die 10 und auch meist über 10.000 Euro allein Mark. Über Mark, nicht Euro, Mark. Und waren mittelpreisig bis hochpreisig. Also auch Quarter Horses kosten zu der Zeit ungefähr auch so viel die Originalimporte. Und das waren keine Preise, die wir uns haben einfallen lassen, sondern das war wirklich sehr, sehr aufwendig, die Pferde aus Nordafrika hierher zu kriegen. War nicht anders zu machen. Ja. Es gab in Frankreich zwar auch schon Pferde zu der Zeit, die waren ein bisschen günstiger, aber die waren häufig verkreuzt, die Pferde. Also sie hatten auch kein Papier. Ja.
Nochmal zurück auf die Frage von Nele Magier Einrad, die bringt es nochmal auf den Punkt. Gibt es Eigenschaften und Erfahrungswerte, die man mitbringen sollte, wenn man ein Berberpferdchen möchte? Was muss der Mensch mitbringen?
Also was du mitbringen musst, du musst mitbringen, dass das dein Pferd ist. Kauf dir kein Berberpferd und sag, ich habe eine Reitbeteiligung. Ja. Ich habe das gestern gerade noch einem Reitschüler gesagt. Ich sage, wenn du Pech hast, ist deine Reitbeteiligung der Besitzer des Pferdes in Zukunft. Weil das Berberpferd sich vielleicht lieber von der Reitbeteiligung reiten lässt. Und dann hattest du mal ein Pferd. Das kannst du noch bezahlen und du kannst auch sagen, es ist deins, aber es ist nicht mehr deins, weil das Pferd sich für die andere Person entschieden hat. Also ein Berberpferd ist ein Pferd für jemanden, der sagt, ich möchte ein Pferd haben. Und Berberpferd ist auch kein Pferd, das man für den Schulunterricht unbedingt einsetzen kann. Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber im Großen und Ganzen fühlen diese Pferde sich da nicht sehr wohl bei, wenn sie von Hand zu Hand weitergegeben werden.
Und man muss unheimlich gerecht sein mit denen. Die können mit Ungerechtigkeit nicht gut umgehen. Also tatsächlich haben wir Pferde gehabt, die dann entweder besonders hektisch geworden sind oder eben die es komplett eingestellt haben, die sich gar nicht mehr bewegen wollten, weil sie gesagt haben, nein, du bist nicht gerecht mit mir. Also man muss sehr, sehr freundlich, wohlwollend auf diese Tiere zugehen, weil sie ein sehr starkes Gefühl für Gerechtigkeit haben. Und wenn man da ungerecht grob wird oder sowas, dann machen die halt entweder gar nichts mehr oder werden dann durchaus ziemlich hektisch. Und die Reaktion muss man dann auch abkönnen, wenn man da so drauf zugeht. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch in der Kultur verwurzelt, dass die haben zwar viele Sachzwänge, diese Pferde, aber die Leute sind nicht grob mit denen. Also die sind nicht, die hauen die nicht oder so, also normalerweise.
Genau. Wir müssen da auch einen Unterschied machen zwischen den Originalimporten, die zu Anfang gekommen sind, die im Grunde in Nordafrika die Sachzwänge kennengelernt haben, die wir eben benannt haben. Diese Pferde waren, wenn man sie überreden konnte, dass das unser Freund sein soll, das waren Freunde fürs Leben, die gingen mit dir durch dick und dünn, auch wenn du nichts drauf hattest als Reiter. Ja, die haben sich von dir reiten lassen oder von den Leuten reiten lassen und man musste nicht reiten können dafür. Die haben das geduldet, den Blödsinn, den man da oben macht. Das kann ich mittlerweile nicht mehr von den Pferden sagen, die hier gezüchtet werden. Die sind dann nicht so sehr duldsam.
Ach doch, also was ich gesehen habe bei Reiterspielen oder sonstigem, also tatsächlich können dann da Kinder alles mitmachen und sie sind immer noch total nett. Also das kann ich tatsächlich immer noch so bestätigen.
Ja, ich meine mit Duldsamkeit auch etwas anderes. Ich meine, dass die dann, die haben nicht diese Besonderheit, die Originalimporte hatten, durch die Sachzwänge und die Pferde, die bei uns, die sagen dann einfach, okay, du hast nichts drauf, dann tue ich auch nichts für dich. So, ja, und da muss man ein bisschen mehr manchmal drauf haben, um zu sagen, okay, ich möchte etwas von dir, Pferdchen. Wenn man das dann drauf hat, hat man wiederum ein ganz besonderes Pferd.
Aber es kommt ja auch darauf an, was man möchte. Also wenn man jetzt weiterhin Klientel, Reitanfänger oder ich gehe mit dem nett ins Gelände oder sowas ist, dann hat man ja auch nicht den Anspruch, dass er jetzt hier in super Terre-à-Terre springen muss. Und ich glaube, das macht auch noch einen großen Unterschied, wenn man da rangeht, wie wir früher an diese Freizeitpferde gegangen sind und einfach uns haben beschenken lassen, ist das auch noch eine andere Sache. Dann sind die nämlich so und sagen, ja, dann schenke ich dir das natürlich gerne. Das ist gar kein Problem.
Ja, genau. Also ich formuliere das gerne als interartliche Empathie. Mhm. Das Pferd, Berberpferd, ist darauf gezüchtet, sich in Menschen reindenken zu können. Die haben, also das ist reinselektiert oder alles andere ist rausselektiert. Wer sich nicht reinfühlen konnte, konnte sich nicht fortpflanzen. So muss ich also einem Berberpferd gegenüber sehr authentisch sein. Ich muss nicht unbedingt gut reiten können, aber ich muss wahrhaftig sein. Wenn ich mich verstelle und wenn ich eine große Angst mit mir herumtrage, ist das Berberpferd zunächst einmal dazu geeignet zu sagen, du warst nur Angst, weil es nicht versteht, dass man Angst vor dem Pferd hat. Damit kann man Berber tatsächlich auch Berberpferde durcheinander bringen. Andere Pferde natürlich noch deutlich mehr, die brisanter sind, aber auch ein Berberpferd kann da nicht gut mit umgehen. Und das, was du Ungerechtigkeit nanntest, würde ich erweitern auf dieses unauthentisch, verstellt sein, falsch sein, so tun, also dem Pferd was vormachen wollen.
Ja.
Ich muss nicht perfekt sein, aber ich muss authentisch sein.
Ja, das ist das Schöne, dass es eben gar nicht perfekt sein muss. Also, dass die einem tatsächlich sehr, sehr viele Dinge schenken, dadurch, dass sie den Menschen so extrem gut lesen und lesen, also nicht nur lesen können, das kann, glaube ich, fast jedes Pferd, aber lesen wollen. Die wollen mit dem Menschen zusammenarbeiten. Und das ist, ich glaube, das ist das Alleinstellungsmerkmal bei den Berbern, dass sie tatsächlich mit einem arbeiten müssen, wollen, darauf angewiesen sind, wie auch immer, während ein anderes Pferd, ein Isländer, alleine klarkommen muss. Also der muss auch der muss auch ohne Mensch klarkommen. Und ein Berber musste in den letzten 100, 200, 300 Jahren nicht alleine klarkommen.
Großem Interesse habe ich eine Studie darüber gelesen, dass Elefanten in ihren Gehirnen ein Glückshormon ausschütten, wenn sie Menschen sehen. Das gleiche Glückshormon schütten wir Menschen aus, wenn wir Hundewelpen sehen.
Schön.
Das ist niedlich. Und Elefanten finden uns süß und niedlich. Und ich glaube, Berberpferde finden Menschen süß und niedlich. Islandpferde finden Menschen, glaube ich, nicht süß und niedlich, sondern prüfen die auf, was haben wir jetzt vor? Muss ich das machen? Oder, also die haben eine ganz andere Beziehung dazu. Also ich werde jetzt nicht immer die Isländer daher nehmen, da kriege ich gleich wieder Ärger. Aber das ist beim Berber schon ganz besonders, diese Menschenbezogenheit.
Wie gesagt, die Haltungsform ist eine vollkommen andere als das, was wir kennen. Heute sieht man in Nordafrika Zäune und man sieht Pferde draußen auf einer Koppel, auf einer Weide laufen, aus dem Auslauf laufen. Das gab es vor 20 Jahren nicht. Ich habe den ersten Elektrodraht vor, waren wir das letzte Mal da, vor 10 Jahren oder sowas, 8 Jahren, da ist erst mal Elektrodraht in Marokko gesehen. Vorhin
und Algerien war das. Staatsgestützten Holzzäune. Aber
ja, Holzzäune, aber es war auch nur der Staat, der einen Zaun hatte. Privatleute haben keinen Zaun. Gibt es nicht. Weder für Ziegen, Schafe noch für Rinder. Es gibt keinen Zaun.
Ich mach mal weiter. Wir sind noch auf
Seite 1. Übrigens werden die Kühe auch gefesselt, wenn die draußen laufen. Ja.
Ja. Micky Riemann, großartiges Thema, sagt er. Durch euch, liebe Krischkes, habe ich die Berber für mich entdeckt und schätzen und lieben gelernt. Der einzigartige Raisuli El Hadi, ein Traum. Und dann der beeindruckende erste Auftritt von Sef El Amo in der Reitbahn der Fürstlichen Hofreitschule. Gibt es nach eurer Erfahrung beim Berber rassebedingte Besonderheiten, die in der Ausbildung zu berücksichtigen sind? Mir hat einmal ein Berberzüchter gesagt, dass Berber bei einer neuen Aufgabenstellung manchmal etwas unwirsch oder ungeduldig reagieren. Er meinte, der Berber wäre seinem Menschen zwar sehr zugewandt, aber manchmal ein wenig unkultiviert in der Zusammenarbeit. Im Gegensatz beispielsweise zu den iberischen Pferden.
Ja, das hat Christine ja eben auch schon beschrieben. Pferde sind
nicht unkultiviert,
das ist nicht der richtige Ausdruck. Die sind auf eine Art und Weise besonnen, wo sie sagen, erstmal gucken, was du von mir willst. Das Schöne ist, dass das Berberpferd in diesem Falle, wenn es uns nicht versteht, fast immer ruhig bleibt. Mhm. Es wird nicht kopflos und nicht hirnlos, sondern es bleibt ruhig. Manchmal bleibt es auch einfach nur stehen.
Unwirsch, ungeduldig, finde ich, passt auch nicht. Wenn wir ein unschönes Attribut finden müssen, dann würde ich stur wählen.
Ja, das meine ich. Dann sind sie eher ein bisschen stur. Und man muss das Berberpferd, das kann man aber auch von anderen Rassen noch sagen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es sind auch andere Rassen, die man vielleicht ein bisschen überreden muss,
Eigentlich schon jene Rassen, die mit dem alten Neapolitaner verwandt sind. Dem hat man das nachgesagt, der wird erst mit 12 Jahren vernünftig.
Ja.
So steht es in den Büchern.
Aber ich glaube, das geht ja gar nicht so sehr um diese Vernunft, sondern es ist ja eher so ein Ding, du musst dem das plausibel erklären, warum das jetzt wichtig ist, da 5-mal um Budding zu laufen. Warum soll denn ein Berber 3-mal um den Tisch laufen? Das, also wenn du mir das sagst, sage ich doch auch, hä, warum? Was macht denn das für einen Sinn? Und genau das ist es doch, wenn du ein super Argument hast, warum das jetzt sein muss, dass wir 30 Kilometer in der Landschaft in Distanzritt laufen, dann sagt er, jo, cool, mach. Aber wenn du sagst,
diese Kuh
wir müssen arbeiten, dann sagt er auch so.
Es ist nicht das geeignete Lehrpferd in einer Reitschule. Das wird nichts groß mit Berberpferden werden, weil die eben ihren eigenen Verstand haben und sagen, wenn du mir das nicht klar machen kannst, warum ich es tun soll, dann lassen wir das erstmal.
Und sie sind auch nicht so reaktiv, dass man sie so doll zwingen kann. Also tatsächlich, wenn man so einen Lusitano anpiekst, dann sagt er so, ja, irgendwie, was mache ich? Also so zack, zack, ja. Der reagiert mit Bewegung, während ein Berber dann sagt so, hä? Piek mich nicht.
Ja. Oder
weißt du jetzt Bein mit Pieks. Lass uns erst mal über das Pieken reden.
Ja.
Und dann übers Rennen. Genau. Ja, reden wir über das Pieken.
Ich sage, wenn du jetzt mit dem Sporn und der weiß nicht, was ist, beißt er dir den Fuß?
Ja. Oder lässt die das nächste Mal nicht mehr aufsteigen.
Das kann ja auch passieren.
Alles schon erlebt. Doro Schumann, was stellt für euch ein typisches Exterieur dar? Welches sind typische Mängel? Worauf sollte man achten? Nicht nur beim Kauf, sondern auch bei der Haltung und Ausbildung. Typische...
Also bei der Haltung und Ausbildung, bei der Haltung bitte stellt diese Pferde nicht auf diese fetten grünen Wiesen, die wir haben. Da kommen die nicht mit klar. Sowas gibt es in Nordafrika nicht, solch ein Gras.
Dürre gewohntes und Karst gewohntes Pferd.
Ja, und die kommen, das ist das Erste, worüber ihr euch klar sein müsst. Den könnt ihr nicht auf so eine fette Wiese stellen. Die werden unfassbar fett, die Pferde, und meist dann auch nach einer Zeit krank. Der Berber neigt leider zum Verfetten, und zwar zum schnellen Verfetten. Das geht ruckzuck.
Da darf ich ganz kurz einen Hinweis geben auf unser tolles Seminar mit der Conny Röhm am Tierwissenschaftlichen Institut. Wir haben nämlich ein Ernährungsseminar extra in Bezug auf die Berberpferdegenetik angeleiert. Am 17.04. glaube ich, ist das. Und ich glaube, das wird auch uns immer noch mal wieder was Neues bieten, weil ich finde das unheimlich spannend, wie der Stoffwechsel von solchen, also Importrassen halt auch funktioniert. Man muss sich ja vorstellen, was haben die letzten Hunderte oder Tausende Jahre gegessen, und dann kommen die hier nach Deutschland und kriegen deutsches Weidegras. Also das war nichts.
So, und bei der Ausbildung ist es eben so, ihr müsst sie, das hat Christine aber eben auch schon gesagt, bewusst ausbilden. Ihr müsst wissen, was ihr wollt, und das müsst ihr auch vernünftig dem Pferd erklären können. Ja. Und
konzeptionell rein.
Sicherlich nicht unbedingt das beste Pferd ist, irgendeinem Trainer zu geben und sagen, bring dem das und das mal bei, und dann fährst du dahin und holst es ab und es tut es. Nein, es wird es nicht tun.
Genau.
Mhm, so. Er wird es vielleicht für den Trainer tun, aber für
mich longieren, finden die nicht witzig. Nee,
auch nicht.
Sehen Sie den Sinn nicht drin?
Also es ging ja um Mängel in der Frage, ne? Also tatsächlich glaube ich, dass die, weil die so spätreif sind, viele sind sehr schmal, brüstig zu Anfang, verlieren schnell das Gleichgewicht, und dann hat man eben die ersten Probleme vorprogrammiert, wenn man dann auf schnell, schnell oder ich zwing dich in irgendeine Form, wo du nicht hingehörst, reinkommt. Die können das kompensieren mit ihrem Körper, weil sie kurze Pferde sind. Sie sind ja ziemlich robust, die haben nicht irgendwie Beine, die schnell kaputt gehen oder sowas, aber tatsächlich kommt der Kopf da manchmal nicht mehr mit. Und dann hat man eben so ein Pferd, was durch dieses Gleichgewichtsproblem vielleicht seinen Dienst eben wieder einstellt oder auch hektisch wird. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz typisches Problem, dass man da mit so einem Hauruck einreiten und wir machen jetzt irgendwas. Sie sind lieb am Anfang und deswegen überfordert man sie dann schnell mit irgendwelchen Aktionen, dass das, glaube ich, wichtig ist zu beachten. Mhm.
Ja, traditionell hat das Einreiten in Nordafrika eigentlich angefangen in dem Moment, wo die Pferde einigermaßen laufen können. Weil dadurch, dass die Mütter gefesselt sind und die Fohlen dann im Innenhof irgendwo liegen, lehnen sich die Ziegen und die Schafe da dran. Die Kinder liegen auf den liegenden Pferden drauf und schmusen und liebkosen sie. Und die Pferde kennen das schon sehr früh, dass sich jemand draufsetzt. Und die werden in dem Sinne in Nordafrika gar nicht richtig eingeritten. Die sind das von Kindesbeinen angewöhnt, dass da irgendjemand drauf rumturnt. nachher. Und denen müssen eigentlich nur die Werkzeuge erklärt werden. Und das wird leider nicht sehr gut gemacht.
Ja, die haben halt nicht so viele Werkzeuge.
Wie wir.
Genau. So, Anna M. Stark, was macht euren Erfahrungen nach die Berberpferde so geeignet für die Reitkunst?
Nicht alle.
Ja, das hast du genau richtig gesagt. Es sind durchaus nicht alle Berberpferde geeignet für die Reitkunst.
Nee. Mhm. Da sind einige dabei, die sind, wie Christine das vorhin gesagt hat, auch ein bisschen zu stur dafür. Das sind super, super gute Freizeitpferde. Aber für die Reitkunst.
Die gehen wahnsinnig gerne und gesund ins Gelände und sagen, ja, oh, hier geschieht was, sehe ich ein, von hier nach da. Gut, wir laufen im Kreis da draußen, aber das kriege ich noch mit meinem inneren Schweinehund gebacken. Aber so in der Bahn 15 Runden irgendwelche Gymnastikübungen zu machen, den Sinn sehen die nicht ein. Da muss man sie triezen und das finden sie nicht witzig.
Es gibt einige, die haben wirklich das Zeug dazu. Aber man hat das Berberpferd früher in der Historie, die gab es in Europa in fast allen Stellen, waren Berberpferde da. Aber eigentlich nicht, weil man deren Reitqualität so schätzte, sondern man brauchte sie, um die Rassen zu veredeln.
Zum Veredeln der,
also die Rassen besser zu machen. Also im Berberpferd selber hat man gar nicht so viel Gutes nachgesagt, zumal sie zu der Zeit immer eher klein waren und schmal waren, weil sie auch nicht genügend Futter in Nordafrika kriegten.
Manch einer sagt auch, sie seien hässlich, weil sie ein bisschen große Köpfe hatten.
Naja, wenn sie zu klein geblieben sind und arm groß geworden sind, was Futter anbelangt, ist es halt manchmal so, sind nicht die schönsten Pferde. Aber sieht man, worüber sich alle Gestüte im Klaren waren und eigentlich alle Züchter im Klaren waren, dass sie eine große Bereicherung für die Zucht sind und die meisten Zuchten sehr, sehr stark beeinflusst haben.
Ja.
Aber ich glaube, da kann Diana noch mehr zu sagen, denn die hat ja letztlich ihre Masterarbeit sogar darüber geschrieben, über den Einfluss des Berberpferdes.
Ja, nicht über den Einfluss, über die Selektion. Ja. Aber trotzdem ist es ja so, dass das Berberpferd gewisse Eigenschaften mitbringt, die natürlich zum Beispiel Galoppgangarten durchaus fördern. Also die Winkelung der Hinterhand, der kurze Rücken, die starke Lende. Eben nicht viel Gewicht ist auch wichtig für solche Veredelungsgeschichten. Kurze Röhren, kurze Fesseln, was alles so ein bisschen bei den Reitpferden manchmal verloren geht, weil man sagt, also es ist ja bequemer und es ist, also wenn man jetzt einen Sprinter haben will, dann möchte man sehr lange Röhren und sehr lange Fesseln haben, dass die schön Raum greifen können, was so ein Berberchen dann in dem Moment natürlich wieder so ein bisschen regulieren könnte als Kreuzungspartner für. Und entsprechend sind die Kreuzungsprodukte in der F1-Generation auch sehr, sehr vielversprechend durch diese Heterosis-Effekte, also diese Verbesserung in beiden Elterntieren. Also tatsächlich hat der Berber da einen sehr, sehr großen Vorteil. Bei den Eigenschaften, also die körperlichen Eigenschaften an sich, die versprechen natürlich eine Reitkunsteignung insofern, dass die ein tolles Gleichgewicht haben, nicht selber mit ihrem Körper schon völlig überfordert sind, weil da irgendwie ein Teil nicht zum anderen passt oder so. Auch nicht bei allen. Also natürlich gibt es solche und solche, aber im Groben und Ganzen sind das ziemlich harmonisch gebaute, kleine, kompakte Tiere, die halt von sich aus ein relativ gutes Gleichgewicht mitbringen. Und entsprechend, glaube ich, ist das ein ganz, ganz großer Vorteil in der Rasse.
Wo du das sagst mit dem Gleichgewicht, man muss denen aber auch die Zeit lassen. Nicht? Also ein Berberpferd ist mit 4 Jahren, wie manche Rasse bei uns, die hier in Deutschland heimisch ist, mit 2,5 Jahren ist. Ja, also diese Berberpferde sind häufig erst ausgewachsen und geformt, wenn sie 7, 8 Jahre alt sind.
Laura-Sophie von Gerstorf fragt uns, man hört ja immer wieder von der Rasse, dass sie sehr robust, vielseitig und sehr intelligent ist. Könnt ihr das bestätigen? Na, sagen die von allen Rassen. Aber ja, warum nicht?
Wenn ihr den Rassestandard, egal von welchem Pferd ihr lest, ob das vom Haflinger ist oder vom
robust,
Friesen.
Vielseitig, intelligent, passt.
Gut. Familienfreundlich, springfreudig.
Welche Rasse würde von sich sagen, wir sind zimperlich, sehr einseitig zu nutzen und dumm?
Naja, also tatsächlich ist aber die Frage, wie definiert man das, wenn man jetzt Robustheit alleine nimmt. Also es gibt ja keine Leistungsprüfung, die Robustheit prüfen kann, weil wir keine Tiere mehr verhungern lassen oder nicht mehr wirklich an Grenzen gehen und sagen, wie lange überlebt er denn ohne Futter oder wie viele Kilometer kann er denn rennen, bevor er tot umfällt. Das machen wir nicht. Wir können nur bestätigen, dass sie eben mit sehr wenig oder sehr viel Futter irgendwie trotzdem klarkommen. So, und erstmal nicht sofort eine Hufrehe kriegen oder sofort irgendwie ein Riesenproblem entwickeln. Das können wir sagen. Wir können sagen, die Intelligenz, ja, die braucht aber auch nicht jeder Reiter, weil das Pferd sagt dann schon eine Meinung und sagt, nee, also hier fünfmal um den Tisch ist blöd. Also dementsprechend kann man die Intelligenz wohl schon zugestehen und gerade in sozialer Hinsicht, also diese emotionale Intelligenz gegenüber Menschen lesen können und so ist halt extrem ausgeprägt. Sozialverhalten ist sehr, sehr gut ausgeprägt, also was wir erlebt haben mit den Tieren untereinander, wie die sich in den Gruppen zusammengestellt haben und ihre Fohlen aufgezogen haben und das waren schon wirklich tolle Erlebnisse auch untereinander, also wie die auch untereinander kommunizieren. Von daher, die Intelligenz würde ich definitiv den Pferden zuschreiben, nur das ist eben auch was, womit man auch umgehen muss als Mensch, also die haben dann halt eben auch eigene Ideen und eigene Meinungen.
Ja, dann fragt uns die Laura Sophie noch, wie groß werden Hengste und Stuten? Decken die einen großen, schlanken Erwachsenen ab? Ich kenne nur Berber, die um 1,44 sind.
Nein.
Das ist sogar also Unterrassestandard. 1,45
ist Unterrassestandard. 45 bis, was ist, bis 1,60?
1,45 bis 1,60 ist in Deutschland. Die Hengste sollen über 1,55 sein in Nordafrika. Und wir haben durchaus auch größere Pferde. Also ich kenne durchaus einige Berber, die auch 1,65 plus sind. Das ist jetzt nicht im Rassestandard so erwünscht. Also das werden jetzt nicht die Körsiger werden. Aber dennoch gibt es diese Pferde. Und es gibt sehr schmale und es gibt sehr rumpfige. Also von bis, also auf viel. Also auf unserem Raisuli sieht kein Mann komisch aus. Und der ist nicht riesig. Also der ist nicht
1,56 gewesen. Jetzt wird er wohl ein bisschen kleiner werden. Der ist jetzt 31, ne? Ja. Der junge Mann, aber ich habe jetzt ein Berberpferd, das werden wir dieses Jahr starten. Der wird jetzt 5. Der ist 1,63 jetzt groß ungefähr. Also es gibt.
Schmal.
Ja, ganz schmal noch. Der hat natürlich, das ist erstmal nur hochgewachsen, aber die Breite kommt ja mit der Arbeit. Aber nein, es gibt größere Pferde. Sind aber nicht so häufig.
Man sieht immer nur Schimmel. Gibt es auch andere Farben? Fragt Laura Sophie auch noch.
Ja. Natürlich gibt es andere Farben. Also es ist tatsächlich so, dass es am Anfang in Europa hauptsächlich Schimmel gab. Also über 80% waren Schimmel. Mittlerweile gibt es tatsächlich so ein bisschen die Tendenz zu Farbzuchten, weil wir alle möglichen Aufhellfaktoren, Scheckgene und alles Mögliche in der Zucht auch drin haben, was den Berber ja auch ein bisschen einzigartig macht, dass es so eine Vielfalt gibt. Und da hat man jetzt in den letzten zwei Generationen eigentlich sehr, sehr viel Farbe mittlerweile reingezüchtet. Ob das gut oder schlecht für die Rasse ist, lasse ich erstmal dahingestellt, weil eigentlich viele sagen, der typische Berber ist halt ein Schimmel. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die Genetik auch gut, wenn man Farbe mit reinzüchtet, Melanome und Co.
Also in Nordafrika sind Rappen im Moment unheimlich angesagt bei den Fantasias, bei den großen Reiterspielen. Da gibt es jede Menge. In Marokko, ja. Da gibt es jede Menge Gruppen, die nur Rappen haben. Oder naja, die Weißgeborenen sind natürlich auch was ganz, ganz Tolles da. Da gibt es auch Gruppen, die nur Weißgeborenen haben. Aber Genetik ist da schon recht vielfältig. Stimmt schon, früher waren es hauptsächlich Schimmel, aber mittlerweile ist Farbe schick. Und man gibt auch in Nordafrika unfassbar viel Geld für Pferde aus. Im Verhältnis zu uns geben die mehr für ihre Pferde aus. Ein Pferd ist dort im Verhältnis zum Einkommen deutlich teurer als bei uns. Natürlich auch viel, viel teurer in der Haltung, der Ernährung. Wenn ihr mal überlegt, es gibt kein Heu dort oder so gut wie kein Heu. Es muss alles gekauft werden, importiert werden von irgendwoher oder Stroh. Also in den heißen Gegenden im Atlas und so, da wächst der Hafer, der ist 40 Zentimeter hoch, 30 Zentimeter hoch. Das ist nichts. Der Halm, der da drunter ist, der ist fast so wertvoll für das Pferd wie das Korn, was oben drauf ist für den Menschen.
Ja. Okay. Eva Linke. Ich würde mich freuen, wenn Zeit bliebe, auch das Thema Ekzem anzusprechen. Ist die Rasse durch Herkunft und Haltung dafür besonders anfällig? Ich halte es den Pferden, sie schreibt so komische Sätze, Entschuldigung. Ich halte es den Pferden zuliebe für wichtig, dass Ekzemveranlagung bei der Zucht besonders beachtet und nach Möglichkeit minimiert wird, wenn das möglich ist.
Ja, tatsächlich gibt es einige Züchter, die, wenn sie ein Ekzempferd haben, das auch direkt aus der Zucht genommen haben. Da muss ich wirklich die Züchter im VfZB mal wirklich loben, dass die, sobald ein Problem auftritt, die sehr verantwortungsbewusst damit umgehen, sei es PSSM oder. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und da ist auch sehr, sehr viel Aufklärung in Gange. Tatsächlich haben wir aber nicht so viele Ekzema, eigentlich geht das immer so einher mit völliger Überfütterung. Also tatsächlich entstehen dadurch Leberprobleme und dann eben kommt die Kaskade ins Laufen, ins Rollen, was dann an anderen Problemen dann sich steigert. Also so ein richtig erbliches Ekzem kenne ich in einer Familie, die haben sie komplett aus der Zucht gestrichen und die anderen, also das ist ja immer ein ganz, ganz multifaktorielles Geschehen, so ein Ekzem. Und entsprechend würde ich das eher als nicht unbedingt erblich, sondern eher dem Stoffwechsel der Fütterung und der Umwelt dann zu Lasten legen.
Sogar Gazila. Mir ist bei uns im Stall aufgefallen, dass es meist die Pferde von woanders sind, die gesundheitlich immer wieder Probleme bekommen, während die heimischen Warmblüter kaum etwas haben. Wie steht ihr heute dazu, Pferde aus ganz anderer Umgebung hierher zu verpflanzen? Ich überlege ernsthaft, ob ich, wenn ich je wieder ein Pferd kaufe, lieber eins suche, das in die norddeutsche Landschaft gehört.
Der Gedanke ist gar nicht so falsch. Der Gedanke ist gar nicht so falsch. Die Pferde, ich habe es eingehend ja auch schon gesagt, dass die nicht auf diese fetten Weiden gehören. Das ist aber nicht nur für das Berberpferd, das ist für die gesamte iberische Rasse, muss man sagen. Alles, was südlich von Paris im Grunde herkommt, da, wo es im Sommer sehr, sehr heiß wird, im Winter nur gemäßig kalt, sind die Pferde andere Gräser, andere Pflanzen gewohnt, als sie es bei uns bekommen. Und ein Pferd, das hier auf unserer Scholle groß geworden ist, das kommt natürlich mit unserem Futter auch deutlich besser. Klar, ist doch ganz logisch, das hat sich über Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt.
Aber dieses Kuhfutter, was im Moment auf den Weiden angebaut wird, das ist kein Pferdefutter.
Also eine Pferdeweide darf ja auch nicht aussehen. Da darf ja kein Ampfer wachsen, da darf keine Brennnessel wachsen. Dann ist sofort irgendjemand am Rummeckern und sagen, was ist ein verwahrloster Betrieb und was weiß ich, aber im Grunde eine Pferdeweide, eine gesündere Pferdeweide sähe so aus. Eben kein Rasen auf der Wiese, sondern wirklich vielfältige Anzahl von Pflanzen, die höher und niedriger wachsen und so weiter. Und davon ab, die Pferde gehören leider nicht knietief ins Grüne.
Also es geht ja auch nicht nur um die Ernährung, es geht auch um Klima, Parasitendruck und so weiter. Also da sind ganz, ganz viele Faktoren, an die die Tiere natürlich über Jahrhunderte angepasst sind, wo sie herkommen. Dennoch ist Zucht natürlich in der Lage, auch sehr, sehr viel, sehr schnell in den Griff zu kriegen, wenn man ganz gezielt selektiert, wenn man jetzt quasi alle Berber, die zu schnell zu fett werden oder eine Hufrehe haben oder sowas sofort ausselektiert, dann kann man die auch binnen kurzer Zeit, binnen weniger Generationen auf unsere klimatischen und Umweltbedingungen hinzüchten. Das geht ja durchaus, nur dafür heißt es eben wirklich ganz, ganz gezielt Selektion und vielleicht auch Merzung, tatsächlich Merzung, und das machen wir bei Pferden eigentlich nicht. Deswegen geht das bei Kühen halt viel schneller, weil man sagt, ja, taugt nicht, geht in die Suppe. Das kann ich aber, also natürlich ist das ein ganz, ganz klares Zuchtding, dass man sagt, wir passen die jeweils an. Dennoch sind auch unsere Warmblüter was völlig anderes als die Warmblüter vor 50 Jahren. Also ich glaube, mit so einem hochspezialisierten Dressurpferd braucht man heute nicht mehr nach Russland reiten. Das ist ja, also das ist auch eine Zuchtgeschichte, die sehr schnell, sehr spezialisiert wurde, genauso wie die Ernährung. Also manch einen Warmblüter kann man nicht nur mit Heu ernähren, der verhungert vor seinem Heu. Also den muss man dann zufüttern, den muss man mit einem speziellen, mit mehr Futter füttern, während es andere Rassen eben genau das Gegenteil haben. Also das ist schon sehr menschgemacht und das ist auch eine Frage, wohin selektiere ich, was suche ich mir für Tiere aus? Es ist im Allgemeinen so, dass die Importrassen sich auch schnell verändern in den Ländern. Die Erfahrung haben wir, glaube ich, auch, also wir persönlich auch ziemlich gemacht, dass die zweite, dritte Generation nicht mehr viel gemein hat mit den Tieren, die aus den Original, also diese Originalimporte, die man mal gekriegt hat. Es ist nicht nur das Handling, sondern es ist tatsächlich diese Anpassung an die Umweltgegebenheiten, die was macht mit den Tieren. Klar.
Anna M. Stark, was zeichnet algerische Berber besonders aus? Zu welcher Berberpferdeart gehören eure Berberpferde? Ich habe die Überschrift Typendiskussion dazu genommen, weil die gibt es schon ganz lange. Die gibt es schon so lange, wie wir Berberpferde importieren. Seinerzeit in Frankreich, in den ersten Stunden des französischen Berberverbandes AFCB, kursierten so an Theoriefindung grenzende Fantasiegeschichten über ursprüngliche Typen der Berberpferde. Ja, der Jebel Amour und der Tebessar und der Kabyl und das Pferd aus der Kabylei. Sicherlich haben die sich die haben viel in ihrem eigenen Saft gekocht, weil die wenig nomadisch gelebt haben. Ja, die waren also relativ sesshaft in ihren Bereichen dort und haben also in ihrem eigenen Saft gekocht. Und ein Pferd aus dem Atlasgebirge sieht mit Sicherheit anders aus als ein Pferd aus wüstennahen Gebieten.
Aus Oran an der Küste oder so.
Oder Oran an der Küste.
Da sieht man schon, wir kennen diese unterschiedlichen Typen. Es gibt unterschiedliche Typen.
Aber ich finde alle überall.
Ja, und das Ding ist eigentlich, ich habe immer gesagt, beim Berberpferd ist eines, du hast eine Silhouette und diese Silhouette von Weitem, das ist das Berberpferd. Wenn du hinkommst, ist der eine 1,45 groß und der andere ist 1,60 groß. Aber der Typ des Berbers, der sollte immer noch zu sehen sein. Und von daher, wie gesagt, je nachdem, wo die Pferde aufgewachsen sind, die einen sind ein bisschen schmalbrüstiger, die anderen sind ein bisschen breiter. Aber im Großen und Ganzen sieht man eigentlich immer noch, das sind Berber oder es sind Araber-Berber. Aber das reine Berberpferd ist so, es verschwindet, wenn es so weitergeht in Nordafrika.
Aber wir reden auch von einem Land, also alleine Algerien, 2500 Kilometer mal 3000 Kilometer. Sorry, also das ist klar, dass die einen anders aussehen als die anderen, wenn es nicht viel Austausch da untereinander gibt. Mittlerweile ist es ja so, dass sie auch mal mit dem LKW irgendwo hingefahren werden und da vielleicht Austausch stattfindet. Aber das war vor 30 Jahren ja nicht der Fall, überhaupt gar nicht. Und deswegen ist es ja auch logisch, dass dann, wenn diese Fantasiergruppen da aus dem Süden, aus diesen Wüstengebieten kamen, mit diesen ganz schmalen Pferdchen, dass das völlig ein anderes Pferd war, trotzdem der Typ sehr erkennbar ist. Und da kann ich auch immer nur sagen, guckt euch mal Lipizzaner an, man erkennt, egal ob das ein Kutsch-Lipizzaner ist, ob das ein Reitkunst-Lipizzaner ist, ob das ein Reitschweinchen-Lipizzaner ist, man erkennt den Lipizzaner auf 500 Meter gegen den Wind. Egal wie der körperlich gebaut ist. Und das würde ich mir eben beim Berberpferd auch wünschen, dass das weiterhin der Fall ist, dass man sagt, okay, egal ob der so schmal oder so breit ist, das ist ein Berber. Und dann kann man diese Vielfalt ja auch zulassen. Das heißt ja nicht, dass man nur sagt, das ist ein Berber und das andere ist kein Berber, sondern es ist einfach vielfältig.
Ja.
Was zeichnet die algerischen Berber aus? Also in Algerien unterscheide ich zwischen den Pferden, die im Staatsgestüt gezüchtet werden, vornehmlich in Tiaret, den Pferden, die an der Küste unter französischem Kolonialeinfluss gezüchtet wurden und den Pferden aus dem Hinterland, aus dem Hochplateau des Atlas, wo sich die Rebellen aufgehalten haben, die tatsächlich Kriegspferde gezüchtet haben gegen die Franzosen, die sich nicht haben in Staatsgestütspferden dazu verpflichten lassen, mit syrischen Arabern zu verkreuzen, um Pferde für das französische Militär zu liefern. So, diese drei Kategorien unterscheide ich. Ich bin natürlich ein absoluter Fan von den Pferden aus dem Hochplateau.
Ja, weil das ist im Grunde eine relativ isolierte Gruppe von Pferden, die relativ...
Mit sehr wenig Fremdeinfluss.
Ja, homogen vom Typ her sind. Allerdings für unsere Verhältnisse eher kleine Pferde, nicht so stark, wie sie heute in Marokko gezüchtet werden. In Marokko werden heute Pferde gezüchtet, du kannst sie manchmal nicht mehr vom Andalusier, auch nicht vom schweren Andalusier unterscheiden. Da ist so ein Trend gegangen, weil in Marokko, ich weiß nicht, wahrscheinlich die Menschen, die dort die Pferde halten, sind ein bisschen wohlhabender, die repräsentieren sich in einer ganz anderen Art und Weise bei den Fantasias, als das heute noch in Algerien ist. Algerien ist ein sehr traditionsbewusstes Land, was die Pferdezucht anbelangt. Marokko lässt sich da so ein bisschen schon von den westlichen Geflogenheiten der Pferde verleiten, ein anderes Pferd zu züchten, einen anderen Typ zu züchten, die Pferde auch anders darzustellen, auf den Zuchtschauen und so. Das wird ja, sehr westlich gemacht, sehr westlich.
Also die wohlhabenden Dörfer stellen Fantasiergruppen, stellen Pferde. Da sind es wiederum die wohlhabenden, bis wie bei uns ein Schützenfest. Sind die wohlhabenden Leute, die besitzen ein, zwei, drei Fantasierpferde, die werden das ganze Jahr über mit nackten Hafer gezüchtet, gefüttert. Die sind schnickefett, werden nicht geritten, sondern nur zur Fantasie herausgenommen, gesattelt, mit der Ringkandare gezäumt und dann über den Platz gejagt. Und die bekommen Hufrehe, denen geht es auch wirklich nicht gut, diesen Pferden, weil die so überfüttert sind. Aber das ist ein Wohlstandsbeweis, dass man so viel Geld hat, die Pferde so fett zu füttern. Und darum züchten sie sich die auch so unförmig groß, damit da viel Fett dran kann, dass man sieht, wie reich der Besitzer ist. Also das ist eine Denke, da komme ich nicht hinterher.
Wie sie die auch satteln, die packen jetzt die Sättel da oben auf diesen Rücken von diesen großen, schweren Pferden. Ihr müsst euch die vorstellen, die sehen zum Teil sehen diese Pferde manchmal schon aus wie leichte Percherons. So, und dann packen die da oben so 8 bis 10 dicke Filzdecken drauf und der Sattel liegt oben auf dem Rücken wie ein Stuhl.
Und die Steigbügel sind ganz kurz geschnallt.
Die kommen nicht mal mehr bis zur Hälfte des Bauchs. Und dann sitzt da oben so ein Männchen oben drauf und steht im Grunde im Sattel. Ich will mich da nicht weiter auslassen, aber es wird zum Kuriosum, die ganze Geschichte, was dort gemacht wird. Und das ist in Algerien Gott sei Dank noch nicht so. Dir liegt was auf der Zunge.
Naja, also ich finde die Idee, also wie schnell das geht, diese Pferde umzuzüchten. Ich war 2012 in Marokko und da waren die Fantasia-Pferde hinten in El Jadida sehr kaltblütig geprägt. Die hatten Röhrbeine, 23er Röhrbeine. Also das waren wirklich richtig solche Knochen, ganz kurze Fesseln, solche Füße. Also die waren sehr deutlich kaltblütig geprägt. Nicht mal 10 Jahre später, ich glaube 2019 oder so, war ich wieder da. Da waren das alles Lusitanos. Also wirklich große, immer noch ein bisschen mehr. Also es sind auch keine Lusitanos, aber viele mit Ramsnasen dann doch wieder ganz plötzlich, wo auch immer sie herkommen, mit Friesenaufsatz obendrauf den Hals. Also das waren schon wieder ganz, ganz andere Pferde in kürzester Zeit. Ich glaube, das Generationsintervall ist auch sehr kurz.
Die reiten aber das sind die auch keine Berber mehr.
Nee, das hat mit Berbern nichts zu tun. Aber dieses Schönheitsideal war ganz interessant, dass das sich eben auch in diese Berber-Championate reingezogen hat und dass dann eben diese 2-jährigen Stuten mit solchen Gallen an den Beinen schon da, also so überfett. Klar haben die Gallen an den Füßen, weil das kann kein, also wenn das nicht mit Muskeln getragen wird, dann kann das ja nicht halten. Nicht mehr gefesselt, erstaunlicherweise, also gerade die in den Championaten, das sind eindeutig nicht gefesselte Pferde.
Ah ja. Die können laufen.
So was, wie man so fett laufen kann, ja, also sie können hopsen. Aber tatsächlich ganz andere Sorte Mäuse in kürzester Zeit. Also in ein paar Jahren hat sich da schon wieder ein neues Schönheitsideal gebildet, ja. Was ich sehr spannend finde. Und da ist Algerien eben tatsächlich überhaupt nicht so, dass die so schnell so, ach, jetzt finden wir die schön, jetzt finden wir die schön, sondern die sind viel
beständiger. Ja. Okay, Ursula Reinhardt schreibt uns, als ich vor 20 Jahren auf der Suche nach einem Hengst für meine Araberstute war, stand ich verzückt vor einer Box mit 2 braunen Berbern. Man sagte mir, ach, das sind nur 2 Berber. Wieso hatten Berber zu dieser Zeit einen derart schlechten Ruf? Das liegt nicht an den Berbern, das liegt an den Arabern, an den Araberleuten. So wie wir damals, und das muss ich tatsächlich sagen, wir beide, die Berber vermarktet haben, haben wir gesagt, die haben nichts mit dem Araber gemeinsam. Es ist ein ganz anderes Pferd.
Ich habe immer gesagt, was sie gemeinsam haben, ist, dass ursprünglich da Leute mit dem Turban drauf saßen. Und ansonsten nichts gemeinsam, weil die kommen nämlich aus einer ganz anderen Ecke.
Die Reiter sprechen nicht mal beide Arabisch. Also ja. Es ist die Berber sprechen ja jetzt mittlerweile auch Arabisch, aber die sprechen Amazigh oder Berber. Und also es ist ein anderes Pferd. Und da wir das so abgegrenzt haben und im gleichen Atemzug auch gesagt haben, der Berber hat für den Freizeitreiter Vorteile gegenüber dem Vollblutaraber, gerade was das Nervenkostüm, die Tragfähigkeit anbelangt, das haben uns die Vollblutaraberzüchter übel genommen. Und wollten auch sich damit nicht eins machen.
Und außerdem, das ist ja nur eine Aussage, ach, das sind nur Berber. Das ist immer Geschmackssache. Der eine züchtet Boxer und würde niemals etwas auf den Boxer kommen lassen. Und der nächste züchtet Deutsch Kurzer und sagt, das ist der beste Hund der Welt. Ein anderer hat einen
Mops.
Einen Mops und sagt, es käme nichts anderes für mich ins Haus als Mops. Und von daher ist es menschlich und Geschmackssache.
Berber mal Araber, schreibt Claudia Schnüre. Eine gute Kombination. Da ich Araber-Fan bin, wo liegen die Unterschiede im Exterieur und Interieur?
Oh, Leute, guckt euch einfach mal die beiden Pferde an. Ja. Ein Riesenunterschied.
Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wo wir uns gerade befinden. Also ich hatte tatsächlich syrische Flüchtlinge, die standen vorm Schoki und haben gesagt, sieht genauso aus wie die Pferde, die wir zu Hause züchten. Ja. Also Exterieur muss nicht zwangsläufig ganz grundverschieden sein. Tatsächlich sieht ein syrischer Araber dem Berber doch durchaus ähnlich. Aber wenn wir an Araber denken, haben wir so ein Asil-Araberchen mit so einem Näschen im Kopf. Das ist natürlich schon mal eine andere Sache. Dennoch ist es natürlich eine ganz, ganz spannende Idee, zwei Rassen, die so unterschiedlich sind, einer Kurzstreckenläufer, geballte Schnellkraft, viel Galopptalent, gewinkelte Hinterhand und zusammenzubringen mit einem Langstreckenläufer, der so effizient gezüchtet, also es gibt kein effizienteres Pferd, na, vielleicht noch den Achal-Tekiner auf der Welt, die mit so wenig Aufwand solche Meter machen können. Also lauft mal neben so einem 1,45er Araberchen nebenher, da also mir hängt die Lunge irgendwo sonst wo. Können diese F1-Generationen durchaus einen ganz, ganz großen Vorteil haben, weil sie eben diese zwei völlig verschiedenen Welten miteinander vereinen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich ein wirklich interessantes Ding ist. Ganz abgesehen davon, dass ein Araber-Berber eine andere Rasse ist.
Ja, der Araber-Berber wird das Berber-Pferd, wenn die nicht aufpassen, in Nordafrika auch ablösen. Also es gibt hunderttausende Araber-Berber, die eingetragen sind im Zuchtbuch. Es gibt nur sehr wenige noch reine Berber, die eingetragen
sind.
Weil
das französische Militär über Jahrzehnte während des Ersten und Zweiten Weltkrieges aus Nordafrika ihrer Kolonie Pferde abgezogen haben fürs Militär.
Die haben sie züchten
müssen. Und gesagt haben, eure Berberpferde sind zu Mann bezogen. Die können wir fürs Militär nicht gebrauchen.
Ja.
Und sie neigen dazu,
fett zu werden.
Während langer Strecken abzunehmen, dann passen die Sättel nicht.
Genau,
weil sie brauchen quasi trockenere Pferde.
In Ruhezeiten werden sie zu fett und wenn sie dann in die
Aktion kommen, dann haben sie in die Zuchtstation syrische Araber, tatsächlich besagte syrische Araber gestellt und haben die mit den Berbern verkreuzt und ein besseres, also ein trockeneres Resultat gehabt, ein rennfreudigeres, trockeneres Resultat. So, und auf diese Araber-Berber gehen die Araber-Berber Nordafrikas zurück. Die haben da keine Asil-Araber eingezüchtet. Keine Schau-Araber, keine Hechtnasigen.
Also als wir in Tunesien im Hinterland waren, haben wir dort auch Vollblut-Araber gesehen. Die hätten wir auch nicht unbedingt als Vollblut-Araber angesprochen. Allerdings sind das dann auch nicht die auf den Zuchtschauen erscheinen.
Ja, das sind keine Schaupferde.
Sondern das sind deren Landpferde, die sie dort brauchen, tatsächlich für den Transport. Also als wir die ersten Male um die 1990er Jahre bis 1995, 98 dort unten waren, hast du noch ganz viele Pferde gesehen, die geritten wurden von A nach B, um dorthin zu kommen, zum Einkaufen, zum Markt und weiter und so weiter. Und waren dann auch angebunden oder irgendwo am Rande der Stadt gefesselt. Dort blieben die, die wurden beaufsichtigt und man ging dann zum Markt oder sonst was. Als wir das letzte Mal da waren, stand auf jedem Hof.
Das war krass.
Auf jedem Hof steht ein Cut-Cut, ein Allradfahrzeug, ein Pickup. Ein Pickup. Das gab es vor 30 Jahren nicht. Es steht auf jedem Bauernhof heute ein Pickup. Und das Pferd an sich als Transporttier ist nicht mehr vonnöten. Natürlich gibt es in den Städten und in den Ortschaften noch Karrengäule, zum Teil auch wirklich hübsche Pferde, wo du sagst, Mensch, eigentlich schickes Berberpferdchen, aber natürlich durch die Arbeit entstellt und ruiniert, lahm und so weiter, Satteldruck und Geschirrdruck. Aber das Pferd als Arbeitstier verliert in den nächsten 10, 15 Jahren genauso wie bei uns vollkommen seine Rolle.
Ich glaube auch tatsächlich, also dass beim Araberwerber nicht nur Araber drin ist, sondern da sind auch sicherlich verschiedene warmblütige Pferde oder sowas auch dabei in der Genetik. Ich denke nur, man hat einen Begriff gesucht. Man könnte die auch ganz anders nennen. Also Araber-Berber werden in den Ursprungsländern 50-50 eingetragen. Also die werden ja von der Kommission, also nicht mehr in allen Ländern, die schließen ja ihre Zuchtbücher gerade, aber normalerweise wurden die 50-50, 50% Araber, 50% Berber eingetragen. Das heißt nicht, dass das da drin ist, überhaupt gar nicht, sondern das heißt nur, dass einer gesagt hat, das ist kein reiner Berber, der hat Einfluss von was auch immer. Es gibt ganz klare Merkmale, die darauf hinweisen, dass da ein Araber vorbeigewunken hat. Es gibt aber auch Merkmale, die gar nicht zum Araber passen, die auch in diesen Pferden vorkommen. Es gab ja auch Breton Barb und alles mögliche andere an Einkreuzungen. Und das jetzt genetisch auseinander zu pflücken, ist meines Erachtens völlig unmöglich, weil man eben wo ist das reine Berberpferd? Ist es vor 100 Jahren? Ist es vor 200 Jahren? Ist es in der Barockzeit? Wann ist das reine Berberpferd? Ist es vor 5000 Jahren? Das kann man nicht mehr festlegen. Und entsprechend muss man einfach sagen, was sind denn die Merkmale, die für mich einen Berber ausmachen? Wie kann ich diese Vielfalt trotzdem erhalten? Und das ist eben mit diesen Araberberbern genau das Gleiche, dass die das ist ein typisches Pferd in Nordafrika und man muss sagen, das typische Pferd in Nordafrika sieht so und so aus, aber ich kann nicht sagen, ach, der hat jetzt genau diese Punkte, sind alle vom Araber, der hat vielleicht einen längeren Hals oder keine Ahnung, irgendwie so. Nein, das wird nicht so kommen, weil das ist ja auch Generationen und Generationen her und da haben sich, also es mendelt sich ja das eine raus und das andere kommt wieder rein. Also tatsächlich ist das, glaube ich, eine ganz interessante Diskussion, wo es mal hingehen wird in der Richtung, also gerade bei diesen Araberberbern.
Ja, ich raffe die letzten Fragen mal ein bisschen zusammen. Wie hat sich die Berberzucht im Ursprungsland, aber auch in Deutschland in den letzten 2 Jahrzehnten verändert? Gibt es den ursprünglichen Berbertyp noch, fragt die Sariba. Haben wir, glaube ich, eben beantwortet, ne? Miriam Walliser, Berber im Vergleich zum Lusitano. Welche Rasse eignet sich besser für Seniorenreiterinnen?
Süß. Berber.
Der Lusitano ist ein 8000 Volt Pferd.
Hochspezialisiert auf die iberische Reitweise, speziell auf die portugiesische Reitweise, zum Teil noch für den Stierkampf. Es ist ein sehr brisantes, hochblütiges Pferd, mit dem man umgehen können muss und auch sollte. Das ist so wie bestimmte Hunderasse, auch ein Malinois gehört eigentlich nicht unbedingt in Privathände und trotzdem landen diese Hunde dort und es wird häufig auch Chaos daraus entstehen und so ist es bei diesen Pferden auch. Ja.
Okay.
Nur weil sie ähnlich aussehen, heißt es nicht, dass sie ähnlich sind.
Dann wurden wir gebeten um Adressen. Wo bekommt man in Deutschland, Österreich ein nettes, reitkunsttaugliches Pferdchen? Welche Züchter könnt ihr empfehlen? Nein. Ihr schaut bitte auf die Webseite des Vereins der Freunde und Züchter des Berberpferdes, abgekürzt VFZB. Da gibt es Empfehlungen für Züchter und da gibt es auch Verkaufspferdelisten. Und mit den Leuten setzt ihr euch in Verbindung, ob ihr euch ein Fohlen oder ein erwachsenes Pferd aussuchen wollt. Das macht ihr bitte direkt mit denen. Lasse Wensen hat gehört, er hat gelesen, dass manche Berber auch tölten können. Genetisch haben wir den Tölt, glaube ich, nicht gefunden, Diana. Ne? Diese für Island-Pferde, aber auch Trabrennpferde, die die nicht galoppieren. Typische DMRT-Mutationen, die haben die Berberpferde nicht.
Genau, aber also es gibt ja verschiedene Gene, die für laterale Gangveranlagungen im Spiel sind, beziehungsweise als Kandidatengene sich rausstellen. Man muss halt wirklich gucken, was man genau von dem einzelnen Pferd erwartet. Also eine Gangverschiebung kriegt man auch beim Andalusier relativ schnell hin. Wenn man den so ein bisschen überspannt oder sowas, dann verlieren die schneller einen Takt als ein Warmblut zum Beispiel, der mit größeren Schritten reagieren wird, während ein Gebirgspferd mit schnelleren Schritten, mehr Füßen am Boden reagieren wird. Das heißt, diese Verschiebungen in den Gängen haben all diese Pferderassen, bringen die mit. Und dann, wenn die dann eben früh gefesselt waren oder sowas, dann können die durchaus verschiedene Pass- oder Tölt-Dinge anbieten. Die Frage ist, also wir tolerieren es im Zuchtziel und sagen, okay, wenn ein Pferd solche Veranlagungen mitbringt, ist das okay, das gibt keine Note Abzug oder so. Aber es ist nicht explizit ein Zuchtziel, töltende Berber zu züchten. Und ich weiß auch nicht, wir hatten mal ein Fohlen, was getöltet hat, ne, vom Lordhass.
Ja, es waren mehrere.
Passt.
Es ist fast immer Pass gewesen. Okay. Und die Leute, die das können mit den Gangpferden, die werden wahrscheinlich den Pass auch durch verschiedene Methoden brechen können und das dann tölt, was man. Also in Nordafrika haben wir sehr viele Pferde gesehen, die tölten und passen. Das wiederum liegt mit Sicherheit daran, dass sie ihr halbes Leben gefesselt sind.
Auch gefesselt, geritten werden.
Ja, und wenn sie zu faul sind und die Pferde weggelaufen sind von zu Hause und einen Kilometer irgendwo in der Pampa rumlaufen, dann schwingen sie sich drauf und reiten das Pferd gefesselt nach Hause. Weil sie zu faul sind, die Fesseln abzumachen. Und dann gewöhnen sie sich eben, so ist das auch schon auf Bildern im Mittelalter dargestellt und auch in der Renaissance und im Barock, wie man Pferde eintötet, nämlich indem man sie fesselt.
Lateral fesselt.
Genau. Ja. Das hat man damals schon gemacht und das ist in Nordafrika. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wer jemals in so einem Sattel gesessen hat, wie die üblich dort unten sind, ist besser, man tötet sie ein.
Man soll ja nicht sitzen, man soll ja drüber stehen. Haben wir ja.
Ja, genau.
Eine letzte Frage und damit beschließe ich unsere halbstündige kleine Diskussionsrunde heute. Ganzheitliche Pferdegymnastik. Das ist ein Name einer Person, die uns folgende Frage stellt. Ihr habt auf einem Kurs mal erzählt, dass die Berberpferde in ihrer ursprünglichen Heimat nach ihren Haarwirbeln beurteilt wurden bzw. werden. Ein paar Beispiele hattet ihr genannt und das fanden viele KursteilnehmerInnen spannend und interessant. Vielleicht könnt ihr dazu und zu euren Erfahrungen damit ein bisschen mehr erzählen. Also interessant und spannend ist mir nur bedingt in Erinnerung geblieben, aber dass ich als Rassist beschimpft wurde und mir unterstellt wurde, dass ich also, dass man sowas nicht macht, nach Äußerlichkeiten Charaktermerkmale zu beschreiben. Das ist mir gut in Erinnerung geblieben. Es ging vornehmlich um die Anzahl der Wirbel auf der Stirn und um den Wirbel auf halber Strecke am Hals unter der Mähne, den sogenannten Petruswirbel.
Die Bestimmung zu diesen Wirbeln ist keine Erfindung von uns. Da haben sich, brauchen wir jetzt nicht raus, da haben sich schon viele, viele andere Schriftsteller mit beschäftigt über die Jahrhunderte hinweg, unter anderem der Herr Dumas, Pferde der Sahara, der hat sie beschrieben und das sind Überlieferungen von Menschen, die sich jahrtausende lang mit Pferden beschäftigt haben in Familien und die sind Überlieferungen, die weitergegeben wurden und ich kann eigentlich nur sagen, auch Linda Tellegen-Jones hat darüber geschrieben, es gibt Leute, die sagen, das ist Quatsch und es gibt Leute, die sagen, es hat ganz viel Hand und Fuß. Ich habe das große Glück in meinem Leben, ganz viele Pferde in meinen Händen gehabt zu haben und ich kann nur sagen, im Großen und Ganzen stimmt es. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Großen und Ganzen kannst du ganz häufig sagen und wenn mir Leute Pferde beschreiben, dann sage ich, kannst du mal kurz auf die Stirn deines Pferdes gucken. Und dann, weil wenn die mir die Charakterzüge ihres Pferdes beschreiben, dann weiß ich schon häufig, wie das Pferd gestrickt ist und wie es aussieht.
Der spinnt und der rennt.
Und das gehört. Das heißt aber nicht, dass diese Pferde nicht zu dressieren sind und dass diese Pferde nicht lieb sind und dass man mit dem Pferd nichts machen kann.
Ja.
Die sind nur nicht, das sind nicht die Pferde, die in einer 0815-Methode abzurichten sind, sondern mit den Pferden muss man sich ein bisschen mehr beschäftigen. Häufig später Pferde mit diesen Wirbeln, wenn man sich genügend mit denen beschäftigt hat, sind das ganz, ganz tolle Pferde.
Aber beschreibt ja Linda Tellegen-Jones auch, dass das Hochleistungspferde jeweils sind, aber ja, die eben mit den normalen Methoden oder also mit dem normalen Instinkt-Ratio vielleicht nicht so klarkommen, wie wir das...
Nicht immer Anfänger geeignet, sagen wir mal so.
Genau. Tatsächlich hat man ja über viele Jahrhunderte versucht, Korrelation. Also es geht nicht um, wenn er das hat, verursacht das das. Also der Wirbel verursacht nicht den Charakterzug, sondern es hängt einfach schlicht rechnerisch zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das zusammenhängt. Und das versucht man ja mit ganz vielen Hilfsmerkmalen. Man versucht ja über das Exterieur und zu sagen, der hat die Eignung für, der wird lange leben, weil der hat eine... Also man kann nicht messen, wie lange das Pferd leben wird, bevor man es für die Zucht einsetzt. Aber man kann sagen, der hat gerade Gliedmaßen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er alt wird mit diesen Gliedmaßen. So, das sind Hilfsmerkmale in der Tierzucht. Und so ähnlich kann man das auch sehen. Man hat auch Milchzeichen bei Kühen gedeutet. Und natürlich kann das sein, dass auch bei Kühen bestimmte Wirbel oder Flecken oder irgendwie Merkmale am Körper sagen, die wird gut leisten. Das kann zusammenhängen, das muss nicht zusammenhängen und es muss schon gar keine Kausalität geben. Wenn die Kuh das hat, verursacht das nicht eine gute Leistung oder eine schlechte Leistung, aber es kann halt zusammenhängen. Und je nachdem, wie viele Daten man erhebt, und das haben die nun mal früher auch in viel, also es gab ja viel mehr Pferde früher und es gab viel, also diese Leute, die sich mit Pferden befasst haben, hatten ja auch nur das zu tun. Die hatten nicht noch ein Flugzeug und einen Computer, sondern die haben nur Pferde gemacht. Das heißt, die haben viele, viele tausend Pferde gesehen in ihrem Leben und konnten vielleicht das einfach in den Wahrscheinlichkeiten ein bisschen mehr zusammenbringen, als wir das heute tun, die wir drei Pferde kennen. Also von daher, sagt nicht, dass es immer so ist und sagt nicht, das kommt weil, sondern sagt einfach, es hängt zusammen, weil man, es ist ein Erfahrungswissen. Es ist einfach ein Erfahrungswissen. Und ja, da gibt es tatsächlich auch schon Studien zu, die versuchen, das eben zusammenzubringen in diesen Korrelationen, ob das erblich ist und so weiter. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber tatsächlich ist es ein Anhaltspunkt, es ist ein Zeichen, aber es ist, muss eben, also es ist keine Kausalität.
Super, du hast uns wieder rausgeredet. Voll.
Und wir haben in der Hofreitschule auch Pferde mit zwei Wirbeln.
Ja. Und wir haben auch Pferde, die bekloppt sind ohne zwei Wirbel. Amata hat die inwendig.
Ja, der hat die inwendig.
Ja. Irgendwo versteckt.
Ja, richtig. ja, genau. Also diese Wirbeldiskussion ist tatsächlich sehr spannend, aber macht doch mal eure eigene kleine Studie. Also geht doch mal hin und sagt, das Pferd ist nicht 0815 und guckt dem mal auf die Stirn. Guckt dem mal ins Gesicht, wo der überall Wirbel hat. Oder diese Pferde, die am Hals dann ganz viele verschiedene Wirbel haben. Auch sehr spannend. Also das ist, ich mache mir da immer so einen kleinen Gag draus und guck mir die Pferde dann nach den Wirbeln auch an. Also nicht vorher beurteilen, sondern erst das Pferd kennen und dann die Wirbel angucken.
So rum machst du das. Ich gucke mir mal erst die Wirbel an. Ja, ihr Lieben. Das waren die Fragen zu den Berberpferden am heutigen Tag. Ein kleiner Plausch aus unserem Nähkästchen. Vielen lieben Dank, Diana, dass du dabei warst. Das war eine tolle Bereicherung. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder, ich würde sagen, in 2 Wochen. Wir setzen jetzt mal 1 Woche aus.
Okay.
Ich habe so viel zu erledigen. Saisonstart in der Hofreitschule.
Ja, ihr seid ja auch unterwegs.
Zwischendurch sind wir auch mal kurz unterwegs. Fände ich ganz toll, wenn wir uns also Dienstag, 14, nee, 21. wieder zusammenbröseln. Fragen veröffentlichen wir dann am Sonntag zuvor. Nehmt wieder reichlich teil. Wir brauchen wieder Themen. Obwohl, wahrscheinlich wird es der Trab. Ne? Wir sind ja gerade bei den Grundgangarten. Aber ich verrate euch das noch nicht, dass ihr euch nicht, dass ich da mit 300 Fragen diene. Ja, vielen lieben Dank, Diana. Vielen lieben Dank euch allen. Bis zum nächsten Mal, wenn es da heißt, fragt die Krischkes. Wiederschauen. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.